Ja, was meinst du? Gehörst du eher zu den Menschen, die glauben, es bleibt alles beim Alten, es wird sich nichts ändern? Oder eher zu denen, die sagen, jede Krise bewirkt etwas Positives? Eigentlich ist das ja auch eine Frage nach unserem Geschichtsverständnis. Und ich glaube, da gibt es so grob betrachtet drei Tendenzen. Die einen sagen, im Wesentlichen bleibt alles, wie es ist. Ich erinnere mich an meinen Kirchengeschichte-Dozenten, der sagte immer, wenn es um aktuelle Strömungen ging, sehen Sie, alles schon mal da gewesen. Es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Der Mensch ändert sich nicht. Andere glauben, dass sich die Menschheit in einem evolutionären Prozess immer weiterentwickelt. Und dass gerade Krisen da bei dieser Weiterentwicklung eine besondere Rolle spielen, sowohl persönlich wie auch gesellschaftlich und global. Und dann gibt es natürlich die das Gegenteil behaupten. Menschen, die ja davon ausgehen, es wird alles immer schlechter, die Moral geht immer mehr den Bach runter und der Abfall vom Glauben wird zunehmen. Ja. Wo findest du dich wieder? Mit welchem Geschichtsverständnis bist du unterwegs? Das ist natürlich auch davon abhängig, ob wir vom Naturell her eher Optimisten oder Pessimisten sind. Wie heißt es so schön? Für den Optimisten beginnt jeder Tag mit dem Sonnenaufgang, für Pessimisten mit dem Morgengrauen. Jedenfalls hat unser Geschichtsverständnis Auswirkungen auf die Frage, was wir für die Zukunft erwarten. Ob wir glauben, dass letztlich alles so bleibt, wie es ist, oder dass am Ende alle Schwierigkeiten überwunden werden und wir aus der Krise gestärkt hervorgehen, oder dass wir unaufhaltsam der großen Katastrophe, dem Chaos entgegengehen und darauf zusteuern. Wir beschäftigen uns in der aktuellen Predigtreihe ja mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis, also einem ganz alten Glaubensbekenntnis. Und da ist an zwei Stellen von der Zukunft die Rede. Einmal ganz am Ende aus einer persönlichen Perspektive. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und einmal etwas umfassender, etwas globaler. Wir bekennen, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er aufgefahren ist in den Himmel, dass er den Platz an der Seite Gottes eingenommen hat. Und dann heißt es, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Bevor ich jetzt frage, was dieser Satz bei euch auslöst, wird erstmal Corinna uns einen Bibeltext lesen aus der Offenbarung.
Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Anblick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet. Über alle Menschen wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Auch das Buch des Lebens wurde aufgeschlagen. Das Meer gab seine Toten zurück, ebenso der Tod und das Totenreich. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Der Tod und das ganze Totenreich wurden in den See aus Feuer geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens aufgeschrieben waren, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen.
Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was löst dieser Satz bei dir aus? Ich glaube, ich frage zunächst mal die Leute hier im Studio, was löst dieser Satz bei euch aus?
Also ich muss sagen, mich macht er schon ein bisschen unruhig, weil Gericht ist nichts, was man irgendwie gerne hört oder das flößt einem Respekt oder Angst ein. Und bei mir kommt dann schon auch der Gedanke, kann ich bestehen? Also wenn Gott mich richtet, kann ich dann vor ihm bestehen? Also es ist eher was, was mir tatsächlich mich ein bisschen ängstigt oder mich unruhig macht. Ja.
Okay.
Also prinzipiell geht es mir da ganz ähnlich wie der Corinna. Wer ist schon gern vor Gericht, wer ist gern angeklagt? Außer vielleicht ein Richter, der bei Gericht arbeitet, okay. Aber davon abgesehen habe ich dann meistens irgendwas verbockt, wenn ich vor Gericht stehe. Und dann werde ich zur Rechenschaft gezogen, ich werde bestraft. Und wer wird gern bestraft? Gleichzeitig denke ich, dann kommt auch was ans Licht. Das, was ich verbockt habe, ist jetzt offenbar. Und nur dann kann auch irgendwie ein Neuanfang beginnen. Von dem her, das hat zumindest gewisse positiven Aspekte auch noch.
Okay. Ich würde sagen, das mit dem Richten, das stellen wir noch mal kurz zurück und beschäftigen uns mal mit dem ersten Teil. Von dort wird er kommen. Dieses wird er kommen, das markiert einen Einschnitt. Egal wie unser Geschichtsverständnis ist, ob wir die Geschichte so als einen Kreislauf sehen oder als einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess oder als ein immer abwärts in Richtung Katastrophe. Wenn er kommt, dann endet die Geschichte dieser Welt. Und dann kommt etwas Neues. Sein Kommen ist die große Zäsur, ist das Ereignis, das wirklich alles verändert. Ich habe mal geschaut, was sagt das Neue Testament über sein Kommen. Und ich möchte es mal in so ein paar Punkten zusammenfassen. Das erste, er wird kommen. An etwa 25 Stellen im Neuen Testament ist davon die Rede. Eine davon hat Michel letzte Woche schon zitiert. Unmittelbar nach der Himmelfahrt Jesu stehen zwei weiß gekleidete Männer neben den Jüngern und sie sagen, ihr Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn weggehen sehen habt. Also das Erste, er wird kommen. Das Zweite, sein Kommen wird uns überraschen. In Matthäus 24, Vers 24 heißt es, seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. An anderer Stelle heißt es, dass er so überraschend kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Und das Dritte, wenn er wiederkommt, dann werden alle es bemerken. Er kommt nicht noch einmal klein und unscheinbar wie an Weihnachten, sondern mächtig als der König der Könige und Herr aller Herren, als der Sieger über alle satanischen Mächte. In Lukas 21, Vers 27 heißt es, und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Sein Kommen ist das Ereignis, das alles verändert. Er macht alles neu. Nun beginnt Gottes Reich. Aber zuvor kommt das, was uns so ein mulmiges Gefühl auslöst. Er kommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, dass dann Bücher geöffnet werden, dass über alle Menschen das Urteil gesprochen wird. Und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Das klingt schon beunruhigend, oder? Aber vielleicht betrachten wir dieses Gericht einmal von verschiedenen Seiten oder anders ausgedrückt innerhalb verschiedener Bezugsrahmen. Ich habe mal ein paar solcher Rahmen mitgebracht. Da ist zum einen der Rahmen der Gerechtigkeit. Wünschen wir uns nicht oft, dass manche Vorgänge in dieser Welt noch einmal zur Sprache kommen? Dass Menschen für die von ihnen verübten Verbrechen bestraft werden, zur Verantwortung gezogen werden? Dass Benachteiligte, Unterdrückte, zu Unrecht Eingesperrte, Gefolterte, Getötete rehabilitiert werden? Dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. In Offenbarung 6, in den Versen 9 und 10, da wird von Menschen berichtet, die umgebracht worden waren, weil sie am Wort Gottes und an ihrem Bekenntnis zu Christus festgehalten hatten. Und diese Menschen, die rufen dann zu Gott und sie fragen, wie lange noch? Wie lange wird es noch dauern, bis du die Menschen für das Unrecht, das sie uns angetan haben, zur Rechenschaft ziehst? Gericht bedeutet in diesem Rahmen, Jesus schafft Gerechtigkeit. Gericht bedeutet in diesem Rahmen, Jesus schafft Gerechtigkeit. Und er verfügt dabei über vier ganz wichtige Voraussetzungen. Zum einen, er ist unabhängig. Während irdische Richter oft doch nicht ganz frei sind vom Ansehen der Person, macht er keine Unterschiede. Die Reichen und Mächtigen werden nach dem gleichen Maßstab beurteilt wie die kleinen Leute. Das Zweite, er war selber Mensch. Wer könnte wohl unser menschliches Dasein gerechter beurteilen als der, der es mit uns geteilt hat? Wer könnte am Ende der Zeit ein kompetenterer Richter sein als der, der im Dreck geboren wurde, der in unseren Schuhen gelaufen ist, der selber versucht wurde, der Hunger und Durst litt, der verraten und verhöhnt, geschlagen und gekreuzigt wurde? Das Dritte, er war fehlerlos, ohne Sünde. Wer könnte ein glaubwürdigerer Richter sein als der, der die Liebe zu Gott und den Nächsten nicht nur gepredigt hat, sondern auch praktiziert, der den Willen Gottes bis zur letzten Konsequenz verfolgt hat? Und das Vierte, er hat für unsere Schuld bezahlt. Welcher Richter könnte uns lieber sein als der, der sich selber opferte, um uns einen Freispruch zu erwirken? Von welchem Richter könnten wir mehr Gnade erwarten als von dem, der, um begnadigen zu können, unsere Strafe trug? Er kam, um zu richten. Er kommt, um zu richten. Das heißt, er schafft Gerechtigkeit. Ein zweiter Rahmen, ein eher kleiner, enger Rahmen, das ist unsere Angst, unser schlechtes Gewissen. Das ist das, was ihr auch angesprochen habt. Wenn er kommt, um die Lebenden und Toten zu richten, muss ich da nicht befürchten, durchzufallen, am Ende aussortiert zu werden? In dem Text, den Corinna vorhin gelesen hat, heißt es, alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Und so ähnlich steht es auch an manchen anderen Stellen. Zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 10. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Und Jesus hat doch selbst davon gesprochen, dass er am Ende die Menschen in zwei Gruppen aufteilen wird. Zu den einen wird er sagen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Jesus meint an der Stelle, dass sie in dieser Weise für ihre Mitmenschen da waren. Und zu den anderen, die das nicht getan haben, sagt er, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Tja, wem wird jetzt nicht mulmig? Ich habe gesagt, das ist ein enger Rahmen. Angst schafft Enge. Und das heißt, ich glaube, wir brauchen noch einen weiteren Rahmen. einen größeren, der ihn umgibt, den Rahmen der Gnade. In Offenbarung 20, das ist also der Text, den Corinna vorhin gelesen hat, ist nicht nur von den Büchern die Rede, in denen unsere Taten verzeichnet sind, sondern auch von einem Buch des Lebens. Und am Ende ist nur das eine entscheidend, ob unser Name in diesem Buch des Lebens steht. Und das entspricht auch anderen Bibelstellen, zum Beispiel Johannes 5, Vers 24. Da heißt es: Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Das heißt nicht, dass unsere Verfehlungen nicht zur Sprache kommen werden im Gericht. Ich weiß schon, dass ich mich an manchen Stellen in Grund und Boden schämen werde, weil dann öffentlich wird, wovon ich immer meinte, dass niemand es mitbekommt. Tröstlich ist dann zumindest, dass keiner mit dem Finger auf mich zeigen wird, weil es allen gleich geht, weil dann jeder im Licht Gottes steht. Es wird alles zur Sprache kommen, das Gute und die Verfehlungen. Und eigentlich müsste der Richter dann das Urteil sprechen. Aber stattdessen wird der Richter plötzlich zu meinem Verteidiger. Er wird darauf hinweisen, dass alles, was da genannt wurde, richtig ist, aber dass die Schuld dafür längst bezahlt ist. Es bleibt dabei: Für alle, die zu Jesus Christus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Der Rahmen der Gnade ist größer als der Rahmen der Schuld und des schlechten Gewissens. Und dann gibt es noch einen Rahmen, den Rahmen der Vollendung. Dass Jesus kommt und Gerechtigkeit schafft, das ist gleichzeitig der Abschluss der Weltgeschichte und der Beginn von etwas Neuem. Auf Offenbarung 20 folgt Offenbarung 21. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann ist die Zwischenzeit, diese Zeit, in der das Reich Gottes schon da ist, aber nur ansatzweise und zeichenhaft, in der wir schon Gottes Kinder sind, aber trotzdem immer wieder schuldig werden, in der der Teufel immer noch Triumphe feiert, dann ist diese Zwischenzeit vorbei. Dann werden wir ihn, Jesus, sehen. Dann wird Gott bei uns wohnen. Dann wird es keinen Tod, kein Leid, keine Schmerzen, keine Ungerechtigkeit mehr geben. Und deshalb dieser goldene Rahmen. Jesu kommen bedeutet nicht nur Gericht, sondern Vollendung. Das Ende der Zerrissenheit, der Vorläufigkeit. Endlich wird unser Durst für immer gestillt sein. Endlich wird Shalom sein. Dieser Zustand, in dem alles heil, in dem alles ganz, in dem alles vollkommen ist. Ja, welcher Rahmen gefällt euch am besten?